Moin, moin und willkommen auf der anderen Seite. Wir sind Lena.
Und ich bin Michi. Schön, dass wir Lena sind.
Stimmt. Aber heißt es nicht, wir sind Lena und Michi? Sind doch wir beide, oder nicht?
Nur Michi.
Egal. Heute geht es um ein Mord ohne Leiche. Mal ein bisschen was anderes. Fangen wir gleich an. Walter Klein wurde 1938 geboren und 1964 erbte er ein Gehöft in Rattscheid. Er hat es aber wohl sehr unrentabel betrieben und es musste dann zwangsversteigert werden. Er wollte es erst zurückkaufen, konnte aber den Kaufpreis dann im Nachhinein, nachdem die Verträge unterschrieben waren, nicht aufbringen und hat es dann an eine Frau weiterverkauft. Also dem ursprünglichen Ersteigerer so gesehen abgekauft. Konnte es nicht abbezahlen, hat es weiterverkauft und diese Frau hat dann dem, der es ursprünglich ersteigert hat, den Kaufpreis bezahlt. Die Frau wollte da ein Pflegeheim eröffnen und Walter hat sich aber ein lebenslanges Wohnrecht vorbehalten in diesem Haus und hatte dann ein kleines Zimmer. Da hatte er aber weder fließend Wasser noch Strom, also es war wirklich eine kleine Abstellkammer, kann man sagen. Die Räumlichkeiten waren wohl auch extrem vermüllt. Und mit der Bewohnerin und auch mit den Heimbewohnern kam es dann immer öfter zu Streit. Die Frau hat dann 1987 das Anwesen weiterverkauft an Hans S. Der wurde 1948 geboren und ist dort mit seiner Frau eingezogen. Der wusste von Anfang an oder hat von Anfang an befürchtet, dass er wahrscheinlich auch mit Walter Stress bekommen wird, weil Walter ja immer noch dieses lebenslange Wohnrecht hatte. Also das wurde mitverkauft, so gesehen, dass er da bleiben durfte. Und es war wohl so, dass es vor allem Stress gab, weil Walter einfach nicht akzeptieren konnte, dass es nicht mehr sein Haus war. Also er wollte dann mitreden, wenn Umbauarbeiten geplant waren oder so. Nee, das will ich nicht und mach das so, mach das so. Also er konnte das einfach nicht abgeben, dieses Gehöft, weil das ja auch sein Elternhaus war sozusagen. Hans S. und seine Frau wollten aber unbedingt in der Natur leben und für ihre 5 Schäferhunde und die Dutzenden von Katzen, die sie hatten, genug Platz haben. Und sind das Risiko deswegen dann eingegangen, dass sie wahrscheinlich auch mit Walter Stress haben werden. Die Frau von Hans hat Walter auch ein Angebot gemacht, ihm sein Wohnrecht vielleicht abzukaufen, dass er da dann doch auszieht, wenn er halt eine bestimmte Summe bekommt. Das hat er aber abgelehnt. 8. Januar 1988 kam Walter nach der Arbeit nach Hause. Sehr, sehr spät, weil er dann nach der Arbeit noch bei einem Bekannten war. Und Hans kam dann in Militärkleidung mit einer geladenen Selbstladepistole im Hosenbund auf ihn zu. Die beiden haben dann kurz gestritten und dann hat Hans zweimal auf Walter geschossen, laut dem Gericht später auch mit der Absicht, ihn zu töten. Walter wurde aber nur leicht verletzt, konnte dann fliehen und Hans wurde wegen versuchtem Totschlag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht oder sollte in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden für 3 Jahre und 3 Monate. Hans ist aber aus der U-Haft geflohen und ist mit seiner Frau untergetaucht und nach der Vollstreckungsverjährung ist er dann wieder aufgetaucht mit seiner Frau zusammen und stand dann zwischen November 2001 und April 2002 sowas wieder vor der Tür von diesem Haus. Also nachdem
Der Totschlag verjährt ist.
es war ja versucht, er ist ja nicht gestorben. Er war ja leicht verletzt und konnte fliehen.
Ja,
Ne?
versuchter Totschlag. Aber es muss
Genau.
dann ja, Pi mal Daumen, 10 Jahre gewesen sein.
Also 1988 war der Vorfall und 2001 war das Ganze verjährt und er ist wieder aufgetaucht.
13 Jahre klingt nur irgendwie nach einer krummen Zahl für die Justiz.
Das stimmt. Während Hans mit seiner Frau untergetaucht war, war die Mutter von Hans als Abwesenheitspflegerin bestellt worden und hat den Hof an ein Paar vermietet, Erich und seine Frau. Von den Frauen werden leider in Zeitungsartikeln und auch in den Gerichtsunterlagen, die ich gelesen habe, nie die Namen genannt. Deswegen kann ich von den beiden Frauen den Namen nicht sagen. Aber auf jeden Fall wohnten Erich und seine Frau zur Miete in dem Haus, als Hans und seine Frau dann zwischen November 2001 und April 2002 wieder aufgetaucht sind und plötzlich vor der Tür standen. Die beiden sind dann in ungenutzte Räume auf diesem Hof eingezogen. Das heißt, im Endeffekt wohnten dann Walter da, Hans mit seiner Frau und Erich mit seiner Frau. Und am Anfang lief es wohl auch eigentlich relativ gut, was ich schon komisch finde. Ich meine, Hans hat auf Walter geschossen und hat sich dann seiner Strafe entzogen, ist dann einfach wieder aufgetaucht nach 13 Jahren und die haben einfach wieder zusammengelebt. Und wie gesagt, am Anfang wohl auch ganz friedlich und ganz gut. Also es gab da keine Probleme. Dann ging aber der Streit wieder los. Es folgten noch wechselseitige Strafanzeigen zwischen Walter und Hans. Walter wäre mit seinem Auto in die Hecke gefahren, hätte den Vorgarten damit zerstört oder hat ein Abflussrohr abmontiert und hat dann Hans irgendwie Wasser in die Gummistiefel gekippt. Und als er dann morgens los wollte, hat er nasse Füße gekriegt. Also solche Scherze sollen da wohl passiert sein. Juni 2002 hat Hans dann Erich das Angebot gemacht, ihm 10.000 Euro zu zahlen, wenn er Walter töten würde. Erich war schockiert von diesem Angebot, hat es empört abgelehnt. Am nächsten Morgen hat Hans dann die Frau von Erich gefragt, ob sie das nicht vielleicht machen würde für 10.000 Euro. Auch sie hat das dann abgelehnt. Daraufhin hat Hans angefangen, Erich und seine Frau zu schikanieren und hat beiden wegen Sachbeschädigung angezeigt. Weswegen genau, also was die beiden kaputt gemacht haben sollen, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, aber ob es denn tatsächlich auch so war, ist halt die Frage. Also die beiden Mieter haben halt im Nachhinein auch gesagt, er hat sie einfach massiv schikaniert und sie wollten dann sowieso auch raus aus der Wohnung. Kurze Zeit später sind die beiden dann auch, wie gesagt, ausgezogen und haben aber keine Strafanzeige eingereicht und das auch nirgends gemeldet, dass sie dieses Angebot für den Mordauftrag bekommen haben. Im Sommer 2007 hat sich die Situation dann immer weiter zugespitzt. Hans hat Walter einmal mit einer Schaufel in der Hand gedroht. Er werde ihm das Hirn aus dem Kopf schlagen und ähnliche Sachen. Am 4. September 2007 ist Walter gegen 22:30 Uhr nach Hause gekommen und hat vor der Einfahrt geparkt, weil die Einfahrt selber von Hans mit seinem Auto blockiert worden war. Und ab diesem Zeitpunkt hat eigentlich niemand mehr Walter gesehen. Und er gilt als verschollen. Am 5. September hatte Walter noch einen Arzttermin und war anschließend mit einem Freund verabredet. Zu beiden Terminen ist er aber nicht erschienen und hat auch nicht telefonisch abgesagt. Am Abend des 5. September 2007 wird dann das Auto von Walter in Clerf, das liegt in Luxemburg, das ist ungefähr 47 Kilometer von dem Hof entfernt, gefunden, weil zwei Jugendliche mit ihrem Auto volle Elle in dieses geparkte Auto von Walter reinrasen und dabei einen Totalschaden verursachen. Und dann wird natürlich versucht, den Halter des geparkten, geschädigten Autos zu ermitteln. Und dabei kommt man dann darauf, dass es das Auto von Walter ist.
Also ist am 4. September nicht nur Walter verschwunden, sondern auch sein Auto.
Ja.
Okay, das
Also
kam
auch.
da gerade nicht so raus.
Ja, Entschuldigung, das hatte ich nicht gesagt, das stimmt. Nein, also Walter und sein Auto sind am 4. verschwunden. Und das Auto wurde dann am 5. halt am Abend gefunden, weil zwei Jugendliche mit ihrem Auto da reingedonnert sind. Die wissen alle nicht, was er da gewollt haben sollte. Das Auto war neben einem Campingplatz geparkt. Die Polizei ist dann auf den Hof gefahren und Hans und seine Frau waren auch da und haben dann ausgesagt, sie hätten Walter halt am 4. um 22:30 Uhr, als er nach Hause gekommen ist, gesehen. Und als sie am Morgen aufgewacht wären, wäre Walter und auch sein Wagen weg gewesen. Am 7. September, also kurz danach, will die Polizei die beiden nochmal befragen. Und Hans und seine Ehefrau sind aber verschwunden. Die Wäsche hängt noch auf der Wäscheleine. Die Haustiere, also diese 5 Schäferhunde und die Dutzenden von Katzen, sind aber unversorgt noch im Haus, also ohne Futter, ohne Wasser. Also die beiden müssen wirklich überstürzt abgehauen sein. Nach ungefähr 2 Wochen kehren sie dann auf den Hof zurück und sagen, sie wären in Frankreich und Belgien gewesen, hätten da ein bisschen Urlaub gemacht, das hätten sie irgendwie mal gebraucht. Warum sie halt noch Wäsche auf der Leine hängen hatten und die Tiere unversorgt 2 Wochen im Haus gelassen haben, dazu äußern sie sich nicht.
Wäsche auf der Leine könnte man ja theoretisch noch vergessen, ne? Aber wenn man 5 Schäferhunde hat, vergisst man das nicht einfach, dass die da sind.
Vor allem müssen diese Hunde ihnen ja auch wichtig gewesen sein. Also, wo sie das Haus gekauft haben, hatten sie ja schon die Befürchtung, dass sie Stress mit Walter bekommen würden und haben es aber, weil sie Platz für diese Hunde haben wollten, trotzdem gekauft. Wären die Hunde ihnen so unwichtig, hätten sie ja auch die Hunde verkaufen und dafür ein kleineres Haus nehmen können.
Frage, die zwischendurch wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun hat, aber was ist denn jetzt mit diesen Hunden passiert, die 2 Wochen?
Und die sind in Tierheim gekommen.
Okay.
Also die wurden dann beschlagnahmt abgeholt. Also die Polizei hat die nicht unversorgt dagelassen und 2 Wochen sich überlassen, das nicht, nein.
Okay.
Also aufgrund dieser Tatsachen, dass es halt diese vielen Streitereien gab über Jahre hinweg, dass ja schon ein versuchter Tötungsversuch war, dass die beiden überstürzt abgehauen, also abgehauen in Anführungsstrichen, dass die beiden überstürzt Urlaub gemacht haben, gibt es natürlich einen starken Verdacht gegen Hans, dass er irgendwie was mit dem Verschwinden von Walter zu tun haben könnte. Man kann ihm aber halt absolut nichts nachweisen.
Ist ohne Leiche halt auch immer schwierig.
Eben. Am 16.09.2009 berichtet dann Aktenzeichen XY über den Fall und es melden sich mehrere Zeugen. Unter anderem die Ehefrau von Erich, dem ehemaligen Mieter, und die erzählt dann diese Geschichte mit dem Auftragsmord, also mit der versuchten Anstiftung zum Auftragsmord. Und außerdem meldet sich eine junge Luxemburgerin, die im Zeitraum des Verschwindens von Walter in Clerf war, also wo man ja das Auto gefunden hat. Und sie sagt, sie hätte von Hans die Ehefrau dort gesehen, bei diesem Campingplatz, wo halt auch das Auto gefunden wurde. Und aufgrund der Beschreibung, die diese Frau abgibt, sagt die Polizei auch, also die Beschreibung passt 1:1 auf die Frau von Hans.
Wie lange war da jetzt zwischen? Also
2007 ist er verschwunden und 2009 war dann die Aktenzeichen XY-Ausstrahlung.
okay.
Also 2 Jahre lagen ungefähr dazwischen. Der Oberstaatsanwalt Erich Samel sagt rückblickend dazu, genau das war das Puzzleteil, was uns noch gefehlt hat. Und am 21. April 2010, also ungefähr 2,5 Jahre nach dem Verschwinden von Walter, wird Hans um 10:25 Uhr zu Hause festgenommen. Er sagt dann noch zu seiner Frau, das ist nicht schlimm, ich bin bald wieder da. Der Prozess dauert dann insgesamt 15 Verhandlungstage und Hans leugnet bis zum Schluss, irgendetwas mit dem Verschwinden von Walter zu tun zu haben. Er sagt, die ganze Geschichte ist zu 100% erfunden. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo haben sich das alles nur ausgedacht. Er sagt selber, er habe bis zum Schluss, bis zu Walters Verschwinden, ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Rentner gehabt. Und die Geschichte mit dem Mordauftrag, das wäre nur eine Rache dafür, dass er Erich und seiner Frau das Mietverhältnis gekündigt hat und die beiden wegen Sachbeschädigung angezeigt hat. Dass es ja vorher schon wechselseitige Anzeigen gab wegen diesen Sachen, dass Walter mit dem Auto in den Vorgarten gefahren wäre, dass er Wasserrohre abmontiert hat und sowas. Das lässt er, ich sag mal, unter den Teppich fallen. Also er sagt halt, nein, das Verhältnis war freundschaftlich, wir haben uns super verstanden bis zum Schluss.
Was ich aber jetzt noch nicht bis hierhin verstehe, also Hans wird jetzt angeklagt. Aufgrund der Aussage von einer Luxemburgerin, die 2 Jahre vorher jemanden in dem Auto von Walter gesehen haben will, der so aussieht wie Hans Frau.
Und aufgrund der Zeugenaussage, dass Hans die ehemaligen Mieter zum Mord angestiftet haben soll.
Okay.
Ich habe dann noch ein kleines Interview gefunden mit dem Anwalt von Hans. Herr Greinert, Sie verteidigen einen Mörder, sagt jedenfalls die Trierer Staatsanwaltschaft. Was sagen Sie? Greinert, ich sage dazu, dass mein Mandant kein Mörder ist. Er ist absolut unschuldig. Warum sind Sie so sicher, dass Ihr Mandant unschuldig ist? Greinert, es gibt einfach überhaupt keine Beweise. Ihr Mandant hat laut einem Urteil des Trierer Landgerichts aus dem Januar 1989 aber schon einmal versucht, Walter zu töten. Greinert, ob er damals versucht hat, den Herr K. zu töten, ist nicht abschließend geklärt worden. Er hat auf ihn geschossen. Das war eine spontane Tat. Wir haben das als Notwehr gewertet, sind mit dieser Argumentation aber nicht durchgekommen. Es stand jedenfalls nicht fest, dass mein Mandant Walter K. töten wollte. Sie müssen doch zugeben, dass die Indizien nicht gerade für Ihren Mandanten sprechen, oder? Greinert? Die Indizien sind zum Teil sogar falsch, was ich auch nachweisen kann. So wird etwa gar nicht in Betracht gezogen, dass Walter K. freiwillig verschwunden sein könnte. Die Trierer Ermittler sagen, mein Mandant hat ihn getötet. Und es heißt, Walter K. sei zu ängstlich gewesen, um nach Luxemburg zu fahren. In der damaligen Verhandlung hat sich herausgestellt, dass Herr K. Krankenschwestern geschlagen haben soll. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, in welchem Zusammenhang das damit steht. Vielleicht um zu unterstreichen, dass er nicht so ein ängstlicher Typ war. Wie optimistisch gehen Sie in den am übernächsten Dienstag beginnenden Mordprozess? Greinert, ich bin sehr zuversichtlich. Es gibt keine Leiche. Zwar ist eine Verurteilung wegen Mordes auch ohne Leiche möglich. Ich habe sogar auch schon mal einen Mordprozess geführt, bei dem es keine Leiche gab, aber da gab es wenigstens Beweise. Der Täter ist auch damals verurteilt worden. Im Fall Walter K. allerdings gibt es überhaupt keine Beweise. Wie wird denn Ihrer Einschätzung nach am Ende das Urteil lauten? Greinert, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein Freispruch erreicht werden kann. Am 25. Februar 2011 wird Hans dann aber tatsächlich wegen Mordes und versuchter Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Begründung des Gerichts ist, Walter war gesundheitlich kaum beeinträchtigt, so dass ein Versterben infolge von Krankheit eigentlich ausgeschlossen werden kann. Außerdem war er auch nicht nachweislich depressiv und er hatte am 5. September noch 2 Termine, Und auch das spricht gegen ein freiwilliges Abtauchen oder einen Suizid des Vermissten. Die Geschichte mit dem Auftragsmord hält das Gericht auch für plausibel und in keinem Fall für irgendwie eine Rachegeschichte, um Hans jetzt irgendwie nochmal reinzureißen. Dass Hans und seine Frau in Klerf gesehen wurden, fasst das Gericht so auf, dass die beiden das Auto von Walter da als Ablenkungsmanöver abgestellt haben. Es würde sich auch perfekt in das Bild fügen, dass sie vielleicht konstruieren wollten, dass er freiwillig abgetaucht ist, weil das Auto ja auch bei einem Campingplatz stand. Und wahrscheinlich hatten die beiden auch einfach nicht damit gerechnet, dass das Auto so früh gefunden wird. Also, dass die beiden Jugendlichen da eigentlich einen Tag nach dem Verschwinden einen Unfall mit diesem Auto hatten, ist ja wirklich Zufall gewesen.
Mhm.
Und wahrscheinlich dachten die beiden, das Auto wird da sehr viel länger stehen. Und wenn man es dann nach 2 Wochen findet, denkt man vielleicht, okay, er hat auf dem Campingplatz jemanden kennengelernt, ist mit dem Van weitergezogen oder irgendwie sowas, ne?
Jetzt heißt es ja auf jeden Fall, dass Hans auch in Klerf gesehen wurde.
So, ja.
Das ist ja.
Also in der Zeugenaussage stand tatsächlich, oder beziehungsweise in dem Bericht über die Aktenzeichen XY-Sendung stand, dass die Zeugin gesagt hat, sie hätte Hans' Frau dort gesehen. In den Gerichtsunterlagen stand allerdings, dass Hans und seine Frau in Klerf gesehen worden sind.
Ja, okay. Das ist ja schon, ist halt ein Indiz, ja.
Ja, und das Gericht sagt auch, also dass Hans halt schon mal auf Walter geschossen hat, in Kombination mit dieser versuchten Anstiftung zum Mord, würden das Bild einfach abrunden. Und dass eine dritte Person irgendwie involviert ist, die sauer auf Walter war, die Walter aus dem Weg schaffen wollte, dafür fehlt einfach jeglicher Hinweis. Also alle Hinweise deuten einfach darauf hin, dass Walter tot ist und dass Hans der Mörder war. So sagt es das Gericht. Die Schwurgerichtskammer lässt Hans auch psychologisch begutachten. Dabei wird dann festgestellt, dass er an einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung leidet. Sie sagen aber auch, dass dies auf keinen Fall den Eingangsmangel nach § 20, also der legt die Schuldfähigkeit wegen seelischen Störungen fest, oder nach § 21, das legt die verminderte Schuldfähigkeit wegen seelischen Störungen fest, irgendwie begünstigt. Möchtest du was zur Schizotypen-Persönlichkeitsstörung sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Möchtest du einmal erklären, was das ist oder Symptome davon?
Ist spontan jetzt ein bisschen schwierig, Schizotype-Persönlichkeitsstörung zu beschreiben. Also es ist halt eben keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Also Persönlichkeit ist ja bis zu einem bestimmten Alter ausgebildet.
Mhm.
Und ich sag mal so, jeder Mensch hat ja einfach Ausschläge in verschiedenen Spektrumbereichen von Persönlichkeit. Jetzt einfachstes Beispiel, introvertiert zu extravertiert.
Mhm.
Ja, das heißt nicht extrovertiert, sagen alle immer verkehrt, das heißt extravertiert, glaube ich, ja. Und es gibt halt, bei den meisten Menschen bewegt sich das natürlich, alle sind unterschiedlich. Und manche sind stark introvertiert oder stark extravertiert. Aber es gibt immer noch einen Normbereich, so gesehen. Und sag ich mal, alles, was dann halt irgendwo in die Extreme geht, das gehört dann teilweise halt eben schon zu einer Persönlichkeitsstörung.
Ja, bei der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung beziehen die Leute ja vor allem auch sehr viel auf sich. Gerade im Zusammenhang mit den Streitereien mit Walter. Also Walter hatte ja vorher schon mit anderen Leuten in diesem Haus Berührungspunkte negativer Art, sage ich jetzt mal. Also es ist ja jetzt nicht nur, dass er sich nur mit Hans gestritten hat. Das heißt, es wird schon was dran sein, dass Walter wahrscheinlich ein schwieriger Charakter war. Ich habe mich halt gefragt, da diese Schizotypen-Persönlichkeitsstörungen ja halt wirklich sehr, sehr viel auf sich beziehen, ob das auch das Ganze noch befeuert hat. Bei der schizotypischen Persönlichkeitsstörung bilden sich halt schon Beziehungsideen. Es wird viel auf sich bezogen.
Ja gut, Beziehungsideen, ja.
Na, Beziehungsideen auf sich beziehen. Also mein Grundgedanke war halt, ob das die ganze Situation noch verschärft hat. Wie gesagt, Walter hatte auch mit anderen vorher schon Probleme. Aber zum Beispiel als Hans und seine Frau untergetaucht waren, weil er sich vor der Flucht versteckt hat. Und Hans' Mutter war ja als Anwesenheitspflegerin eingeteilt. Und mit der Mutter soll es keine Probleme gehabt haben. Also die sollen diese 13 Jahre eigentlich ganz gut miteinander klargekommen sein.
Okay.
Also vorher mit der Frau, die das Pflegewohnheim da eröffnen wollte, da soll es ja Probleme gegeben haben.
Mhm.
Aber wie gesagt, mit Hans' Mutter halt nicht. Deswegen habe ich halt überlegt, ob Walter, wie gesagt, allgemein vielleicht eher ein bisschen brummelig war, ein bisschen schwierig, das kann ja sein. Aber ob diese Störung von Hans das Ganze einfach noch befeuert hat und hochgepusht hat, weil er vielleicht alles, was Walter gemacht hat, vielleicht hat Walter mal zu laut Musik gehört und Hans hat sofort gesagt, das macht er nur wegen mir, um mich zu ärgern, verstehst du? Dass das wie so eine Aufwärtsspirale war, die halt immer schlimmer wurde, so.
Ja, kannst du natürlich mit Recht haben, dass sich das halt irgendwie, sag ich mal, auch gegenseitig begünstigt hat, ne? Also haben wir jetzt ja letztens zum Beispiel privat noch drüber gesprochen, ne? Dass wenn zwei ganz bestimmte Typen aufeinandertreffen, es halt zur Katastrophe kommt. Wobei, wenn nur ein Menschen davon austauschen würde, es eventuell zwar vielleicht trotzdem ein Problem gibt, aber halt eben einfach diese Katastrophe nicht entsteht.
Genau. Also die Frau, die da erst wohnte mit dem Pflegewohnheim, da gab es ja auch Probleme, aber sie ist ja einfach ausgezogen.
Ja.
So. Und vielleicht hat sich das wirklich so hochgeschaukelt, dass die Situation auch dann so verfahren war, dass Hans irgendwie gedacht hat, es gibt gar keine andere Fluchtmöglichkeit in dem Moment. Dass das Ganze so extrem festgefahren war. Also, dass schon auch diese Persönlichkeitsstörung, natürlich begründet sie auf keinen Fall, wenn er denn einen Mord begangen hat, einen Mord. Ich sage, wenn, er ist zwar dafür verurteilt, aber es ist bis heute auch, bis 2022, noch keine Leiche gefunden worden. Also deswegen sage ich wenn, auch wenn er dafür verurteilt wurde. Aber wenn er einen Mord begangen hat, rechtfertigt diese Störung das natürlich auf keinen Fall, aber dass diese Störung das halt wirklich zu einem sehr großen Teil begünstigt hat. Also dass es ohne diese Störung nie zu der Situation gekommen wäre, die da anscheinend dann entstanden ist an dem Abend.
Naja, vor allem, man muss es ja auch so sehen, wie gesagt, es ist ja keine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern halt eine besonders starke Persönlichkeitsausprägung. Ne? Also, das heißt, man ist ja trotzdem handlungsfähig, man ist trotzdem sich der Tragweite seiner Handlungen in der Regel bewusst. Das heißt, dieser Paragraph, der halt zu der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus kommt, Paragraph 63 im Strafgesetzbuch, geht ja nur wegen 20 und 21 der verminderten oder der vollständigen Schuldunfähigkeit. Aber eine Persönlichkeitsstörung kann eigentlich in den seltensten Fällen die Schuldfähigkeit.
Genau, das wurde ja auch von der Schwurgerichtskammer ausgeschlossen. Also sie haben gesagt, er hat diese Störung, aber es begründet halt weder den Paragraph 20 noch 21.
Ja.
Im Endeffekt wurde er verurteilt wegen Mord aus niederen Beweggründen und wegen der Anstiftung oder wegen der versuchten Anstiftung zu einem Habgiermord. Also wenn Erich oder seine Frau Walter getötet hätten, um diese 10.000 Euro zu bekommen, wäre es in dem Moment ja ein Habgiermord gewesen, weil sie es wegen dem Geld gemacht hätten. Und deswegen zählt es auch als versuchte Anstiftung zu einem Habgiermord.
Weil du Habgier diesen Wortlaut eigentlich im Prinzip streichen kannst, weil Mord ist ja immer aus niedrigen Beweggründen, wo
Natürlich,
Geld zugehört. Also,
ja, aber das ist das offizielle Urteil.
okay.
Versuchte Anstiftung zu einem Habgiermord ist das offizielle Urteil.
Okay.
Die Tatsache, dass Walter tot ist, sah das Gericht als rechtsfrei anhand der Gesamtumstände des plötzlichen Verschwindens und mit Hilfe von Indizien geklärt. Also das Gericht sagt, er ist definitiv tot, auch wenn es keine Leiche gibt. Hans hat Revision dagegen eingelegt und am 2. Mai 2012 wurde die Revision abgelegt und das Urteil ist damit seitdem auch rechtskräftig.
Ablehnen zugestimmt.
Habe ich abgelegt gesagt?
Ja.
Nein, es wurde abgelehnt.
Okay.
2018 hat sich ein ehemaliger Waldarbeiter bei der Polizei gemeldet, weil er was über den Fall gelesen hatte irgendwie. Und dann meinte er, er könnte sich daran erinnern, in einem Waldstück, das auch in der Nähe von dem Campingplatz war, wo das Auto gefunden wurde, frische Grabungsspuren gesehen zu haben. Er hat die Polizei dann auch dahin geführt, wo er sich halt meinte erinnern zu können, dass es da war. Und es wurde zusammen mit der luxemburgischen Polizei intensiv dieser Wald abgesucht in dem Bereich, es wurde aber nichts gefunden. Also die Leiche von Walter ist, wie gesagt, bis heute, bis 2022 nicht gefunden worden. Es gab aber auch keine Sichtungsmeldungen, also dass jetzt jemand gesagt hat, oh, ich habe den Walter auf Mallorca gesehen oder so. Also er ist wirklich seitdem verschollen einfach.
Er müsste jetzt ja heute auch, was hattest du ganz am Anfang gesagt, er ist 38 geboren.
Ja, 1938 ist er geboren.
Ja, das heißt, er wäre jetzt ja auch dim, dim, dim,
Alt.
84.
Ja.
Ja gut, okay, 84 ist jetzt halt.
Er könnte noch leben,
Er
theoretisch.
könnte noch leben, natürlich.
Es ist halt die Frage, also ich persönlich glaube auch nicht, dass er untergetaucht ist, weil für ihn wird der ständige Streit im Haus ja auch eine Belastung gewesen sein. Und trotzdem hat er sich auch das Wohnrecht nicht abkaufen lassen. Also er hätte ja auch sagen können, okay, gib mir meinetwegen 50.000 Euro, dann mache ich mir einen schönen Lebensabend irgendwo auf den Kanaren oder ich kaufe mir meinetwegen Dauercampingplatz und lebe am Meer oder irgendwie sowas. Aber er hat ja wirklich auf dieses Wohnrecht beharrt. Also er hing ja wirklich an diesem Haus. Und deswegen glaube ich nicht, dass er dann einfach so sang- und klanglos abtauchen würde.
Nee, ist jetzt, sage ich mal, auch im Gesamtbetracht der Informationen, die wir haben, hört sich relativ unwahrscheinlich an, ne? Er hat sich das lebenslange Wohnrecht da reinschreiben lassen. Er ist trotz aller, sag ich mal, Probleme immer da geblieben und wollte ja auch immer noch auf dem Hof mitreden.
Ja.
Er hatte zwar theoretisch kein Recht dazu, aber das zeigt ja irgendwie auch, wie viel ihn an diesem Hof liegt.
Also spätestens schon 2001, 2002 wäre ich an seiner Stelle ja gegangen. Also das zeigt für mich auch, wie wichtig ihm dieses Haus war. Also wenn jemand, der auf mich schießt, wo das Gericht sagt, okay, der wollte dich töten, der taucht dann ab und entzieht sich seiner Strafe und steht auf einmal bei mir vor der Haustür und sagt, hallo, ich wohne jetzt wieder hier. Also spätestens da wäre ich dann ja gegangen. Mit so jemand hätte ich ja nicht zusammenleben wollen. Aber dass er da auch da geblieben ist und weiterhin auf sein Wohnrecht beharrt hat, zeigt für mich wirklich, wie wichtig ihm dieses Haus war. Und deswegen glaube ich nicht, dass er halt einfach gegangen wäre. Also ich denke schon, dass er unfreiwillig weggeschafft wurde. Sagen wir es mal so. Wie siehst du das? Wie würdest du den Fall beurteilen? Also glaubst du, dass Hans was damit zu tun hat oder wie würdest du das einschätzen?
Hört sich für mich plausibel an. Klar, Indizien liegen vor, aber letztendlich, so wie ich unser Rechtssystem, sage ich mal, kenne, muss es doch immer Beweise geben. Und im Zweifel für den
Ja,
Angeklagten.
es ist wie der Anwalt gesagt hat, es liegen wirklich keinerlei Beweise vor. Es gibt keine Leiche, es gibt keine Tatwaffe, es gibt keinen Tatablauf.
Das mit der Anstiftung zum Mord, ja, wenn das als plausibel eingestuft wird, ja, dann das schon. Gut, was kriegt man dafür? Habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich 2 Jahre auf Bewährung oder sowas.
Das kann ich dir auch nicht sagen.
Aber ja, das andere finde ich halt fragwürdig, so von dem, was ich gehört habe.
Also, was ich ein bisschen merkwürdig an dem Fall finde, er wurde ja wirklich nur wegen Indizien verurteilt letztendlich. Seine Frau hat komplett gar keine Strafe bekommen. Also die wurde auch nicht angezeigt. Was ich komisch finde, weil schon bei der ersten Verurteilung 1989 ist sie ja mit ihm zusammen untergetaucht und war mit ihm lange Zeit untergetaucht. Das heißt, sie hat ja schon, ich sag mal, von diesen Machenschaften gewusst. Also, wenn jetzt du zu mir sagen würdest, wir packen jetzt unsere Koffer und dann verschwinden wir für 15 Jahre, dann würde ich ja nicht sagen, oh ja, klar, machen wir. Ja? Und wir lassen einfach alles zurück. So. Also sie muss ja schon irgendwie gewusst haben, was da los war. Dann hat die Zeugin ja auch gesagt, dass sie Hans' Frau in Klerf gesehen hat. Und wo die beiden nochmal abgetaucht sind, also wo sie 2 Wochen in Frankreich und in Belgien in Urlaub waren und die Tiere unversorgt zu Hause gelassen haben, ist sie ja auch mit ihm zusammen abgehauen. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich halt sagen würde, ja, aber wir können doch jetzt nicht einfach die Tiere hier lassen, was ist denn los? Also wenn ich bereit bin, meine Tiere zurückzulassen, muss ich ja schon wissen quasi, was auf dem Spiel steht, was dahinter steckt, so. Also ich finde schon, dass ziemlich viel dafür spricht, nicht, dass sie unbedingt beteiligt war bei der Tat an sich, aber auf jeden Fall bei der Vertuschung, also bei dem Wegbringen von dem Auto, weil sie ja in Klerf gesehen wurde, und dass sie von der ganzen Sache gewusst hat, weil sie ja auch mit ihrem Mann immer zusammen abgetaucht ist. Und trotzdem wurde gegen sie auch keine Anzeige oder so erhoben, weil das Gericht gesagt hat, dass es keinerlei begründeten Verdacht gibt, dass die Frau in irgendeiner Weise was damit zu tun hat.
Gibt es ja auch nicht.
Und was für einen Verdacht gibt es gegen ihn?
Nee, Verdachtsmomente gibt es gegen ihn, ja. Ja, und natürlich gibt es auch den Verdacht, dass die Frau mitgemacht hat. Aber ja auch nicht bewiesen. Du kannst ja nicht sagen, nur weil sie jetzt mit ihm abgetaucht ist, dass sie auch ihm auch bei dem Mord geholfen hat.
Aber sie wurde da gesehen, wo das Auto gefunden wurde. Das heißt, sie hat ihm ja zumindest geholfen, das Auto wegzubringen.
Kann auch eine Beifahrerin gewesen sein.
Ja,
Und
natürlich.
zu wissen, dass jemand jemanden umgebracht hat und das, sag ich mal, nicht zu melden, erst recht, wenn du mit ihm verheiratet bist, ist nicht strafbar. Du musst, ja, ich meine, nicht umsonst wirst du vor Gericht immer gefragt, ob du verwandt oder verschwägert bist, weil dann kannst du die Aussage ablehnen. Das heißt, du kannst ja auch nicht dafür verurteilt werden, wenn dein Ehemann jemanden umbringt und du kriegst das mit und machst aber nicht, aber zeigst es halt auch nicht an.
Macht man sich dann nicht der Mittäterschaft schuldig?
Nein, wenn du nichts gemacht hast, nicht. Also gut, ich bin jetzt ja auch kein Jurist, aber
Also ich hätte
das
jetzt.
ist ja nun mal so. Du musst deine Verwandtschaft, deine Familie oder wenn du mit jemandem verschwägert bist, musst du ja nicht belasten. Dann hast du das Recht, die Aussage zu verweigern.
Also da.
Und einfach nur von einer Straftat zu wissen, ist ja keine Straftat.
Dass man die nicht belasten muss und nur davon zu wissen, keine Straftat ist, das wusste ich. Aber zum Beispiel das Wegbringen des Autos würde ich jetzt mit meinem juristischen Mangelverstand als Beseitigung von Beweismitteln zum Beispiel interpretieren.
Wenn sie es jetzt tatsächlich alleine weggebracht hat und das bewiesen wird, dann ist es Beihilfe. Beihilfe zum Mord.
Ja.
Ja. Ne, weil sie ja Beweismittel für ihn vernichtet. Aber kannst du ihr das beweisen?
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, die Zeugin in dem Bericht stand, die Zeugin hätte nur die Frau gesehen und in den Gerichtsunterlagen stand, beide wurden gesehen. Deswegen, also ich persönlich glaube da halt mehr den Gerichtsunterlagen als jetzt irgendeinem Zeitungsartikel.
Ja.
Ja, ob jetzt letztendlich diese Frau halt beide gesehen hat oder ob jemand anders vielleicht ihn auch noch gesehen hat, unabhängig von der Frau, die Frau von Hans gesehen hat, das weiß ich jetzt nicht, weil es dazu keine Artikel gab. Da habe ich jetzt, wie gesagt, einfach nur die Gerichtsunterlagen, worauf ich mich beziehe, dass beide gesehen worden sind.
Ja, ich finde diese Aussage von der Frau schon interessant, weil zwischen ihrer Aussage und den möglichen Tattag lagen ja 2 Jahre. Und wir wissen dabei ganz vieles jetzt ja letztendlich nicht. Wo in Clerf hat sie die gesehen? Direkt am Campingplatz?
In der Nähe des Campingplatzes stand in
Okay.
dem Bericht.
Und warum kann sie sich an die erinnern? Wenn du jetzt vor 2 Jahren auf einem Campingplatz bist, kannst du dich an jedes Gesicht erinnern, den du da gesehen hast?
Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wen ich gestern gesehen habe. Frag mich jetzt, wie die Verkäuferin im Supermarkt gestern aussah.
So, von daher finde ich die Aussage halt schon interessant. Ich meine, man wird halt nicht mehr rausfinden jetzt, aber irgendwas muss da ja auch irgendwie gewesen sein, sonst erinnerst du dich nicht.
Ja, das
So.
stimmt. Also gerade nach so einem großen Zeitraum stimmt das schon. Ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht bei der Recherche, ehrlich gesagt, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber du hast schon recht. Man erinnert sich nicht an jedes Gesicht, was man irgendwann vor 2 Jahren mal gesehen hat.
Es sei denn, man hat eine Inselbegabung.
Ja, da stand jetzt nichts zu drinne.
So, ja, deswegen das ist halt so ein Aspekt, den ich dabei irgendwie nochmal ganz interessant finde, weil vielleicht hat sie ja tatsächlich irgendwas Auffälliges gesehen. Ne? So. Aber wissen wir nicht.
Nein, wir wissen es nicht. Also in dem Bericht stand auch drinne, dass sie halt die Frau von Hans gesehen hat, aber nicht, ich habe die Frau gesehen, wie sie das Auto abgestellt hat oder so. Also gar nicht in Verbindung mit dem Auto, sondern sie hat nur die Frau gesehen, aber nicht in Verbindung mit dem Auto.
Ja.
Sonst wäre es ja vielleicht auch, wenn es dann irgendwie heißt, hier dieses Auto und dann gab es einen Unfall so, dass man sich dann vielleicht erinnert, oh, ich habe doch die Frau gesehen, die vorhin aus dem Auto ausgestiegen ist. Ne, vielleicht kann ich ja der Polizei sagen, wie die aussah, damit die den Halter von dem Wagen finden, so. Aber sie hat wohl Hans Frau nicht in Verbindung mit dem Auto wahrgenommen.
Okay.
Also das kann es auch nicht sein, warum ihr das Gesicht hängen geblieben ist, sozusagen. Was sagst du denn dazu, dass das Gericht sagt, dass eigentlich erwiesen ist, dass Walter tot ist? Dass man ohne Leiche einfach von offizieller Seite feststellt, nö, der ist jetzt tot.
Naja, da gibt's ja, sag ich mal, bei vermissten Fällen feste Zeiträume, wenn ich mich nicht irre. Also wenn du jemanden als vermisst meldest oder als verschollen meldest bei einem Erwachsenen, ist die Frist, glaube ich, 10 Jahre oder sowas. Ja, wenn die Polizei dann 10 Jahre kein Lebenszeichen von dem wahrnimmt, dass er dann für tot erklärt wird.
Also meinst du, dass es jetzt nur an der Verjährungsfrist sozusagen lag von der Vermisstenanzeige.
Nee, ich sag mal, die haben ja 2007, nee, 2008 war das Urteil, glaube ich, ne? Also 2007 war der vermeintliche Tattag und 2008 war das Urteil, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Da irrst du dich jetzt komplett. Also 2007 ist er verschwunden und man konnte aber Hans ja nichts nachweisen. Und 2009 war dann bei Aktenzeichen XY die Folge, wo die Zeugin angerufen hat und wo auch Erich und oder beziehungsweise Erichs Frau angerufen hat und von der Anstiftung zum Mord erzählt hat. Und im April 2010 wurde er dann verhaftet.
Okay. Ja gut, aber da war es ja dann halt auch. Wann ist er? 2007 ist er.
2007 ist er verschwunden.
So,
Und
genau.
2010 wurde Hans dann verhaftet.
Ja, und er wurde ja vom Gericht für tot erklärt.
Genau.
Also, wobei ich mich frage, ob das ein Richter einfach so kann, jemanden für tot zu erklären, aber.
Also 2011 war das erste Urteil, wogegen Revision eingelegt wurde. Aber so gesehen wurde 2011 ja schon gesagt, okay, nee, Walter ist definitiv tot.
Ja, von dem Richter in dem
Von dem
Prozess.
Richter in dem Prozess.
Ich
Aber das war
weiß
halt 4 Jahre nach dem Verschwinden. Also diese Verjährungsfrist von 10 Jahren war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen.
nicht. Ja, ist halt schwierig. Klar ist es wahrscheinlich, sag ich mal, wenn man sich seinen Lebensstandard in den letzten Jahren anguckt, so jedenfalls wie wir ihn jetzt gehört haben, hat er ja im Prinzip nur seine Zeit, die letzten 30 Jahre auf dem Hof verbracht und mit Arbeiten. So, und
Ja.
hat diesen Hof halt über alles geliebt. So, er hätte sicherlich keinen offensichtlichen Grund, oder aus seiner Natur heraus sieht man jetzt erstmal keinen Grund, warum er jetzt für immer aus von diesem Hof abhauen sollte und untertaucht.
Ja.
Von daher, ja, vermutlich ist es so. Ob er jetzt für tot erklärt werden muss. Müssen denn Juristen und Behörden entscheiden?
Naja, ich denke, er muss für tot erklärt werden, weil sonst natürlich eine Verurteilung wegen Mordes nicht standhält. Wenn er
Ja.
nicht offiziell tot ist, dann gibt es auch keinen Mörder. Das eine ergibt ja das andere. Also muss er in dem Moment für tot erklärt werden. Ich finde es halt, also ich finde auch, dass alles dafür spricht, dass er tot ist, dass er wahrscheinlich auch von Hans tatsächlich ermordet wurde. Vielleicht auch im Streit, also vielleicht gar kein geplanter Mord, sondern vielleicht haben die beiden sich wirklich so in die Klünen gekriegt, dass dann einfach ein Unfall passiert ist und Hans dann im Schock gesagt hat, oh mein Gott, und jetzt müssen wir ihn beseitigen irgendwie, also die Leiche wegschaffen, anstatt das zu melden, weil ich habe ja schon mal auf ihn geschossen, mir glaubt ja sowieso keiner so in die Richtung. Also, dass es ein geplanter Mord war, glaube ich gar nicht unbedingt. Es kann halt auch wirklich irgendwie im Affekt oder ein Unfall gewesen sein. Ich finde es aber auch, wenn alles dafür spricht, schwierig, einfach zu sagen, nö, der ist jetzt tot. So, bums. Und wenn er tot ist, dann müssen sie ja der Mörder sein. Das spricht ja alles für. Finde ich schwierig. Auch wenn es sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass es so ist.
Ja.
Oh, hast du noch abschließende Worte sonst?
Nee, an sich nicht. Den Fall wieder ganz schön interessant. Viele offene Fragen letztendlich, ne?
Ja, obwohl er offiziell ja eigentlich so gesehen als geklärt gilt. Also es gibt einen Verurteilten, der sitzt in Haft, alles ist abgeschlossen, aber trotzdem weiß man halt auch nicht so richtig, was passiert ist, ne?
Nee, im Prinzip ja gar nicht.
Nee.
Also.
Also Hans leugnet es auch bis heute. Er sagt bis heute, er hat damit nichts zu tun, er ist ins Bett gegangen und morgens waren Walter und das Auto weg.
Ja. Naja, ich find schon, dass es offene Fragen gibt, die einem selber dabei kommen. Dass er jetzt juristisch und für die Behörden abgeschlossen ist, ist dann halt so, ja. Aber klar, ne, man fragt sich ja schon, wie du auch halt, was ist mit der Frau? Hatte die damit was zu tun? Hat sie es nur mitgekriegt? Hat sie geholfen? Gar nichts gewusst, ist unrealistisch, wenn Hans tatsächlich der Täter ist. Und so, und ja, wo ist Walter? Ist Walter tot?
Wo ist Walter? Gab es da nicht mal so Bücher?
Die, wo ist Walter?
Ja. Die hießen, wo ist Walter?
Ah ja, gut.
Das ist ein bisschen makaber jetzt, aber irgendwie auch witzig.
Von mir kein beabsichtigter Scherz.
Aber wo er ist, das wüsste ich tatsächlich auch gerne. Haben Sie ihn mit dem Auto nach Clerf gebracht und da dann verbuddelt, versenkt, was auch immer getan? Liegt er vielleicht noch in der Nähe des Hofs? Liegt er vielleicht sogar auf dem Hof irgendwo? Also das kann ja sein. Ich habe jetzt nichts dazu gefunden, dass zum Beispiel mit diesen Bodenradargeräten irgendwie die Flächen des Hofes vielleicht mal abgegangen wurden. Theoretisch kann er ja im Vorgarten liegen. Wenn da keiner sucht. Man weiß es nicht. Also dazu konnte ich nichts finden, ob er auch auf den Grundstücken oder Grundflächen des Hofes gesucht wurde. Also mit diesen Sonargeräten oder so.
Gehe ich mal von aus.
Es wäre dumm, das nicht zu tun und dann zu sagen, oh, wir haben keine Leiche, sie sind trotzdem der Mörder, ne? Also eigentlich muss man schon intensiv suchen, bevor man sowas macht, ne?
Ja, ich meine, dass die jetzt ja nicht den ganzen Hof umgraben können, ist ja auch klar, ne?
Nein, aber es gibt ja Leichenspürhunde, dann gibt's ja halt diese Bodensonargeräte, die irgendwie Unebenheiten im Boden feststellen können, also ob da was verbuddelt wurde oder so, ne? Also es gibt ja schon Möglichkeiten, auch den Boden abzusuchen, ohne ihn komplett auszukoffern.
Ja.
Ja. Aber das fände ich tatsächlich auch interessant. Wo ist er? Auch um zu wissen, wie es passiert ist. Also war es was Geplantes? Wurde er vielleicht erschossen? So, 1988 habe ich es nicht zu Ende gebracht und jetzt aber. Oder ist er wirklich vielleicht einfach bei einem Unfall gestorben? Haben die beiden gerangelt? Hans hat Walter geschubst und dann hat er sich vielleicht irgendwie unglücklich den Kopf aufgeschlagen oder so. Also auch das Wie zu erfahren, wenn man eine Leiche findet.
Ja gut, das wirst du jetzt nicht mehr rausfinden, ne? Also wenn man den jetzt noch irgendwo findet, ist er ja vermutlich komplett skelettiert.
Man kann aber ja am Skelett Einschusslöcher sehen. Du kannst auch Stichverletzungen erkennen an den Knochen, wenn die Knochen eingekerbt sind. Eine Kopfplatzwunde, wenn sie durch den also bis auf den Schädel geht, kannst du sie ja auch erkennen. Also es gibt ja schon auch Todesursachen, die du noch an einer Leiche an einem Skelett feststellen kannst.
Die Todesursache, aber nicht mehr den Tathergang.
Den Tathergang nicht, natürlich nicht. Aber wenn die Leiche jetzt zum Beispiel ein Einschussloch im Kopf hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ein Unfall war.
Kommt
außer
an.
Die beiden haben vielleicht sich mit einer Waffe gegenseitig Backpfeifen gegeben, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich einfach so mit jemandem streite, dann habe ich normalerweise ja nicht eine geladene Waffe dabei.
War ja offensichtlich schon mal so.
Ja, aber da hat das Gericht ja auch schon gesagt, dass es in Mordabsicht war.
Nein, versuchter Totschlag. Ja, also das ist ja dann, sag ich mal, auch im Streit passiert. Es war, das heißt ja, dass irgendeins der Morgenmerkmale für diesen ersten Fall nicht erfüllt sein muss. Und das, was für mich jetzt am wahrscheinlichsten klingt, ist, dass es nicht geplant und mit Heimtücke war.
Nicht geplant würde ich jetzt mal, glaube ich, in Frage stellen. Also wenn ich abends an der Haustür warte, dass du nach Hause kommst und ich habe eine geladene Pistole in meinem Hosenbund, weiß ich nicht, ob man sagen kann, das ist nicht geplant.
Nee, ich rede jetzt immer noch von dem Fall, für den er verurteilt wurde, ne?
1988 meinst du?
Ja.
Ja, da hat er ja mit einer geladenen Pistole im Hosenbund am Gartentor auf Walter gewartet. Das wirkt jetzt schon geplant, wenn man eine geladene Pistole in der Tasche hat. Vielleicht war es nicht heimtückisch, weil er Walter nicht von hinten angegriffen hat, sondern als Walter zum Tor kam und die beiden argumentiert haben, er dann die Pistole gezogen hat und Walter die quasi sehen konnte und dann ja auch flüchten konnte. Dass man sagen kann, es war nicht heimtückisch, weil er hat ihn nicht von hinten überfallen oder dass das Ganze unvorbereitet war oder so.
Also, da habe ich dann offensichtlich was verpasst, wenn er am Gartentor gewartet hat, dass Walter nach Hause kommt und die dann ohne Vorwarnung auf ihn geschossen hat.
Nein. Also Walter ist nach Hause gekommen, 1988 am 8. Januar, und Hans war mit Militärkleidung und einer geladenen Selbstladepistole im Hosenbund am Tor und hat auf ihn gewartet und dann haben die beiden gestritten, diskutiert und daraufhin hat Hans dann die Waffe gezogen und zweimal auf Walter geschossen. Also er hat mit der geladenen Waffe und in Militärkleidung, warum auch immer Militärkleidung, am Tor gestanden und die beiden haben dann diskutiert und gestritten und dann fielen die Schüsse.
Weiß man denn, was er beruflich war? War er vielleicht Soldat?
Nein, das weiß man nicht. Das stand leider weder in den Gerichtsunterlagen noch sonst irgendwo.
Könnte dann ja sein.
Meinst du, dass er gerade vom Dienst kam und deswegen die Militärkleidung noch trug?
Und eine geladene Waffe hatte. So.
Dürfen Soldaten ihre Waffen mit nach Hause nehmen?
Das weiß ich nicht. Aber abgesehen davon verschwinden bei der Bundeswehr genug Sachen.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich denke, dass bei der Bundeswehr die Waffen schon ordentlich registriert werden. Also es ist ja was anderes, wenn da mal irgendwie so ein Schildkrötenhelm verschwindet oder wenn da eine Waffe mit Munition verschwindet.
Oder wenn 100 Waffen und 10 Millionen Schuss verschwinden.
Ist das schon passiert?
Die Zahlen sind jetzt gerade aus der Luft gegriffen,
Okay.
aber es gibt tatsächlich Missbestände, von denen ich mal gelesen habe, die auch halt in Millionenhöhe von Schuss auf jeden Fall sind. Waffen sicherlich werden noch ein bisschen besser kontrolliert, aber ich bin mir sicher, dass auch da mal was verschwindet.
Naja, okay, man muss auch sagen, im Krankenhaus, die Betäubungsmittel werden auch ordentlich in ein Buch eingetragen und es wird ordentlich registriert, wer war im Dienst. Aber wenn mal was verschwindet, dann ist es auch ein Fehlbestand.
Ja, und irgendwann trägt man es wieder aus.
Ja, und irgendwann trägt man es dann wieder aus. Also, das stimmt schon. Es verschwindet überall mal was, was eigentlich gut kontrolliert sein sollte und im Endeffekt vielleicht doch nicht so gut kontrolliert ist. Das ist schon recht. Ja, also es kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er beim Bund war, dass er deswegen die Militärkleidung trug und deswegen auch eine geladene Waffe hatte.
Also das ist jetzt ja nicht unbedingt geplant, wenn er da am Gartenzaun stand. Vielleicht auch auf ihn gewartet hat, um mit ihm zu reden, zu diskutieren, kann ja sich in ein Streitgespräch entwickelt haben. Und wenn die sich vorher schon immer Pforten hatte, wer weiß, welche Anteile vielleicht auch Walter hatte, ob der vielleicht auch nicht mal zugelangt hat oder sowas, ob er die zu Selbstverteidigungszwecken hatte, dann ist es halt eskaliert.
Also, dass Walter gewalttätig war, da gibt es halt nur diesen einen Hinweis drauf, wo der Anwalt von Hans gesagt hat, Walter hätte auch Krankenschwestern geschlagen. Ich konnte halt in diesem Interview, ich habe das Interview ja vorgelesen, ich kann halt keinen Zusammenhang sehen, warum der Anwalt das zu dieser Frage speziell jetzt gesagt hat. Aber das ist der einzige Hinweis darauf, dass Walter gewalttätig war zu einem Zeitpunkt.
So, ja, ne, aber weiß ich nicht, sag ich mal, geplant und heimtückisch wäre ja, sag ich mal, ne, er kommt nach Hause, er steht am Gartenzaun, zieht die Waffe und er schießt ihn. Punkt. So, das heißt, es ist ja, wenn der Richter gesagt hat, ja, versuchter Totschlag, wird's halt eben eins, mindestens eins der Mordmerkmale nicht erfüllen.
Ja.
Niedriger Beweggrund hört sich jetzt erstmal für mich so an, streiten uns, ist halt eigentlich kein Grund, jemanden umzubringen. Oder ist ein niedriger Beweggrund so. Ja, und das andere ist halt geplant und mit Heimtücke. Na, also.
Nein, du sagst halt, wir streiten uns, das ist kein Grund, jemanden umzubringen. Aber er hat ja auch, also es war bei dem Fall 1988 ja noch nicht diagnostiziert, aber diese schizotypische Persönlichkeitsstörung. Inwieweit die das dann beeinflusst, wir streiten uns, ist für dich kein Grund, mich umzubringen, natürlich nicht. Aber wenn wir uns streiten und du alles, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, auf dich bezogen hast und alles, was ich tue, ist eigentlich immer nur wegen dir, gegen dich. Ob es dann nicht vielleicht so ein Streit doch ein Grund ist, mich zu töten, weil ich ja schon seit Jahren immer alles gegen dich mache, ist
Offensichtlich ist es
halt.
in diesem Fall für ihn ein Grund gewesen, ja.
Ja, also es
Aber
sieht so aus.
es ist ja trotzdem ein niedriger Beweggrund.
Es ist ein niedriger Beweggrund, natürlich. Ja, mehr gibt's zu dem Fall auch eigentlich nicht zu sagen. So, noch abschließende Worte dazu.
Nö.
Okay. Dann
Vielen Dank fürs Zuhören.
und wir hören uns nächstes Mal.
Bis denn.
Bis dann.